D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie schlecht ist eigentlich Putengeschnetzeltes mit Nudeln und Blattsalat? Klingt ja eigentlich erstmal ganz lecker, ne? Putengeschnetzeltes, Nudeln und Blattsalat dazu, aber die Klimabilanz dieser Speise, die ist eher so mittel. Sei denn die Pute, der Salat und die Nudeln sind bio und kommen vom Bauern um die Ecke. Wie schlimm ist eigentlich unser tägliches Essen? Dass wir zu Hause kochen, dass wir in der Mensa oder in der Kantine so essen. Wie schlimm ist das, was wir essen fürs Klima? Das erfahrt ihr heute Abend hier in der Redaktionskonferenz. Wir werden heute alle klimafreundliche Esser, versprochen. Und dann schicken wir die Foodbilder unter dem Hashtag COP21 nach Paris zum Weltklimagipfel. Muss ja irgendwas bringen, solche Bilder. Schön, dass ihr dabei seid. Thilo Jan heute am Mikrofon. Guten Abend.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen ist hier an diesem 30. November, an diesem Tag, an dem es in Paris losging. Der Klimagipfel, Ideen und Entwürfe liegen da auf dem Tisch. Doch wie schon in früherer Zeit wird es mit dem Konsens, so vermutet man, wahrscheinlich schwierig. Der soll am 11. Dezember dann auf dem Tisch liegen. Damit der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verringert und die Erderwärmung bis ins Jahr 2100 unter 2 Grad gehalten werden kann. Wo kommen eigentlich diese 2 Grad immer her, von denen die Rede ist? Das ist eine Temperatur, die gemessen ist an der Temperatur, die es im Jahr 1850 gab, also im vorindustriellen Zeitalter. Und da möchte man nicht über 2 Grad kommen im Vergleich zu der Temperatur in diesem Jahr, wenn man es vergleicht mit 2015. Momentan sind wir 0,8 Grad wärmer auf unserer Welt im Vergleich zu 1850. Haben wir das auch erklärt? Chief Climate-Korrespondent Pascal Fischer ist ins Studio gekommen und er erklärt uns nochmal die größten Konfliktpunkte, die es da in Paris gibt. Pascal, was ist denn der größte Knackpunkt dort?
Das ist schlicht, wer seine Emissionen senken soll und wie viel. Das Kyoto-Klimaabkommen von 1997 hat ja gesagt, es gibt arme und reiche Staaten, nur die Reichen müssen ran. Nein, alle, sagen die USA, die EU und einige Industrieländer jetzt. Katar zum Beispiel wurde als Entwicklungsland eingestuft, ist aber das reichste Land der Erde nach dem Pro-Kopf-Einkommen. Also, los geht's, finden da einige. Indien wiederum sagt, die Industrieländer sollen per se mehr leisten als andere.
Angenommen, alle, die Emissionen haben, senken diese Länder. Also, bringt das was?
Ja, leider wahrscheinlich nicht so viel. Experten meinen nämlich, das Erdklima könne sich um bis zu 3 Grad erhitzen. Trotzdem, das liegt also weit über diesen 2 Grad, die du angesprochen hast. Mhm. Einige Inselstaaten wollen nur 1,5 Grad akzeptieren. Und überhaupt herrscht da dann ein Wirrwarr, wenn man das dann mal so konkret berechnet. 180 von 193 Staaten wollen weniger Treibhausgase in die Luft blasen. Aber da ist dann so die Frage, ja, wie viel und wie berechnet man es? Die EU zum Beispiel bis 2030 um 40% im Vergleich zu 1990. Die USA bis 2025 um bis zu 28% weniger im Vergleich zu 2005. Also irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen. Indien und China wiederum werden wohl netto gar nicht reduzieren, denn die rechnen da das Wirtschaftswachstum ein.
Angenommen, selbst wenn alle Länder in die Pflicht genommen werden, haben es ja eigentlich auch die Ärmeren natürlich vielerorts schwerer, das Ganze irgendwie einzuhalten, weil natürlich weniger Geld zur Verfügung. Wie will man das regeln?
Ja, die ärmeren Länder fordern natürlich Geld und Technologie. Die Industrieländer wollen eigentlich auch erstmal helfen, aber kaum feste Zusagen machen. Es gibt einen grünen Klimafonds zum Beispiel. Das sind ab 2020 $100 Milliarden. Das steht aber von der Finanzierung nur teilweise. Und die Entwicklungsländer kritisieren auch, das ist gar keine eigene Finanzierung. Das sind eigentlich andere Hilfen, die wurden jetzt nur umdeklariert. Deutschland zum Beispiel weist das zurück. Also, großer Streitpunkt. Und überhaupt ist da dann wieder die Frage, wer sind denn dann überhaupt die Geber dabei? Die reichen Länder meinen zum Beispiel, ein Player wie China, der muss eigentlich auch ein Geber sein.
Also auch ein schwieriger Punkt, das Geld. Was ist denn mit den Auswirkungen? Sprich Wüstenbildung, Stürme, steigende Meeresspiegel. Wer kümmert sich darum?
Ja, das ist ein Verhandlungspunkt, der in den Papieren Verlust und Schaden heißt. Und davor haben nun mal wieder die USA Angst. Die fürchten nämlich, dass dann konkrete Ansprüche entstehen und dass die reichen Länder dann wirklich Ausgleichszahlungen leisten müssen.
Also die Amerikaner haben also Angst vor geringem Wirtschaftswachstum. Könnten denn theoretisch die Amerikaner auch das Abkommen zum Scheitern bringen?
Ja, das sieht schon so aus, selbst wenn die regierenden Demokraten mit Präsident Obama das Abkommen wollen. Wollen vielleicht die Republikaner nicht. Die haben im Kongress die Mehrheit. Schade, denn die EU will eigentlich ein rechtlich verbindliches Abkommen.
Also da kann sich nichts bewegen, oder was?
Ja, also man hat da so eine Zwischenlösung angedacht. Vielleicht die Unterhändler kommen zu einem weicheren Kompromiss, vielleicht verbindliche Regelungen, aber nicht bei den Emissionszielen für die einzelnen Länder. Dann kann US-Präsident Obama das Abkommen nämlich ohne den Kongress abzeichnen. Nur dann ist natürlich dieses Abkommen bedingt verbindlich. Was soll das dann? Also warum richtet sich die Welt dann nach einigen konservativen Politikern von einem Land? Fragen dann viele ganz zu Recht. Ne? Und Vertragsverletzungen übrigens werden offenbar bis jetzt sowieso nicht bestraft.
So, jetzt haben wir viel aufs Geld geschaut, jetzt haben wir viel aufs Verheizen auch geschaut. Was ist denn mit den Staaten, die Kohle und Erdöl weiter fördern?
Ja, die wollen natürlich nicht gerne, dass das jetzt alles klar festgelegt wird. Zum Beispiel so Aussagen wie, wir wollen eine Entkohlung der Weltwirtschaft oder wir wollen Klimaneutralität erreichen. Viele Länder wollen ein konkretes langfristiges Ziel. Saudi-Arabien zum Beispiel als großer Ölproduzent natürlich nicht.
Viel Streit bei vielen Punkten in Paris. Pascal Fischer hat uns mal einige Konfliktlinien beim Klimagipfel in Paris aufgezählt. Später sprechen wir in dieser Sendung noch über uns, was wir denn selber machen können, zum Beispiel klimafreundlich essen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln. Das muss der Anspruch dieser Konferenz sein. Und das muss das Ergebnis auszeichnen, das wir in wenigen Tagen erreichen müssen.
So hat Angela Merkel heute die Dringlichkeit eines anständigen Ergebnisses bei der Klimakonferenz in Paris angesprochen. Nicht weniger als 151 Regierungschefs stecken dort die Köpfe zusammen, um etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Und heute wurde gleich mal was Wichtiges vorgestellt dort in Paris, nämlich die Mission Innovation. Da ist Deutschland mit dabei, da sind die USA mit dabei, 18 andere Länder und unter anderem auch Bill Gates. Detlef Repen ist für uns in Paris vor Ort. Guten Abend, Detlef.
Hallo.
Was genau muss man sich denn unter der Mission Innovation vorstellen?
Es ist ein Forschungsprojekt, eine Forschungsinitiative, die da auf die Schiene gesetzt wird. Denn die beteiligten Länder und die großen Unternehmen haben festgestellt, dass zwar erneuerbare Energien inzwischen recht gut funktionieren und ja auch weltweit boomen, dass es aber viel, viel besser noch laufen könnte, wenn sie noch effektiver wären und vor allen Dingen, wenn es eine Zwischenspeicherung geben könnte. Denn die Energie wird nicht nur dann gebraucht, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, sondern zu ganz anderen Tageszeiten.
Was ist denn das Ziel dieses Forschungsprojekts?
Ja, überhaupt erst einen vernünftigen Speicher zu finden. Es gibt ja schon verschiedene Ansätze und die sind auch teilweise recht gut, aber zum Beispiel beim Pumpspeicherkraftwerk, wo das Wasser erst in die Tiefe gelassen wird und dann wieder hochgepumpt wird, um diese Energie zurückzugewinnen oder umgekehrt, dann das gibt es schon, aber dafür brauchen die Länder eben auch eine bestimmte Topografie, also eine bestimmte Landschaftsformation. Und viele Länder brauchen ganz andere Speicher. Die müssen auch im Flachland im hinteren Indien funktionieren, wo es keine Anbindung an irgendein Stromnetz gibt. Also da ist noch viel zu tun. Und diese Initiative will jetzt eben wirklich viele Milliarden bereitstellen, um weltweit die Forschung, die dort Hoffnung macht, weiter zu fördern und zu pushen.
Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, Detlef. Also ein Speicher muss ja eigentlich nicht so schwierig sein zu entwickeln, oder?
Naja, wir kennen das von den Lithium-Ionen-Akkus, die unsere Handys mit Strom versorgen. Mhm. Und wir wissen, wie schnell die leer sind und außerdem, wie begrenzt der Rohstoff Lithium ist auf der Welt. Das heißt, es ist nicht so einfach, so gigantische Mengen an Strom zu speichern und dann auch noch eventuell in einer hohen Voltzahl. Also da ist noch einiges zu leisten. Es wird bereits daran kräftig geforscht, auch in Deutschland, auch in Großbritannien zum Beispiel. Barack Obama hat in seiner Rede heute hier vor den Delegierten, vor den anderen Staats- und Regierungschefs nochmal betont, wie wichtig den USA das ist und dass da eben schon viel gemacht wird. Aber da ist noch einiges zu tun, damit solche starken Kohlenutzer zum Beispiel, jetzigen Kohlenutzer, die auf erneuerbare Energien umsteigen wollen, wie Indien und China, um die mit den nötigen Speichern zu versorgen, die einfach sind, die nicht Hightech verlangen, sondern die einfach sind und trotzdem effektiv, wobei nicht zu viel Strom dabei verloren geht.
Jetzt hast du gerade schon Indien, China und die USA erwähnt und Deutschland auch. Was geben denn die Staaten, die da mit dabei sind bei dieser Mission Innovation, heute aktuell schon für grüne Energie aus?
Sie Also die genaue Ziffer kann ich dir jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall, China ist inzwischen Weltmarktführer bei Solarzellen geworden und in China werden die höchsten Investitionen in erneuerbaren Energien weltweit getroffen. Das sind zig Milliarden. Und das ist jetzt nur China. Mhm. Und die Deutschland investiert ja auch jedes Jahr mehrere Milliarden, um Energie, also grüne Energie zu fördern. Mhm. Die USA hat in den letzten Jahren, hat Barack Obama gesagt, sich der Einsatz der erneuerbaren Energien ver-24-facht. Das ist schon eine gewisse Steigerung, aber um die Welt zu retten, um die Temperaturerhöhung, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu halten, müsste noch viel mehr erneuerbare Energie eingesetzt werden.
Also wir halten nochmal fest, diese Mission Innovation, die heute in Paris vorgestellt wurde, die hat als Ziel, die Investitionen in grüne Energie bis 2020 zu verdoppeln, geldmäßig, dass da mehr reinläuft. Würdest du sagen, Detlef, das ist ein Schaufensterprojekt oder ist es wirklich ernst gemeinte Umweltpolitik?
Nein, ich weiß von meiner übrigen Arbeit in der Wissenschaftsredaktion ja schon, dass das ein ganz, ganz zentrales Problem der erneuerbaren Energien ist und dass da mit Hochdruck dran gearbeitet wird. Und da sind diese zusätzlichen Milliarden von dieser Forschungsinitiative wirklich herzlich willkommen weltweit, um eben zum Beispiel die Speicher voranzubringen. Also das ist kein Schaufensterprojekt, sondern das ist ein Eckpfeiler, ein Herzstück der Umwandlung der Energiesysteme weltweit.
Sagt Detlef Reben aus Paris über die Weltklimakonferenz, die heute losging, und das Forschungsprojekt Mission Innovation.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
An dieser Stelle sprechen wir über eine irische Musikerin. Das ist eigentlich eine traurige Nachricht, aber sie hat ein gutes Ende. Die irische Musikerin Sinéad O'Connor, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die hat bei Facebook ihren vermeintlichen Selbstmord angekündigt. Was war da los, Pascal Fischer?
Ja, genau, das hat sie gestern Abend gepostet, sozusagen ein Abschiedsbrief. Ihr Ex und ihr ältester Sohn hielten sie von ihren anderen 3 Kindern fern, behauptete sie. Sie ertrage es nicht, so zurückgewiesen zu werden. Und dann, Zitat, ich habe eine Überdosis genommen. Das ist der einzige Weg, um Respekt zu bekommen. Sie sei eine schreckliche Mutter, schrieb sie auch noch, und dann wörtlich gut gemacht, jetzt seid ihr mich los. Sie sei irgendwo unter falschem Namen eingecheckt. Anders als über Facebook würde ihre Familie ihren Tod eh nicht mitkriegen. Die Polizei fand Sinéad O'Connor dann wohl in einem Hotel in Dublin und mittlerweile ist sie wohl im Krankenhaus.
Für alle, die sich jetzt fragen, Sinéad O'Connor, wer war das nochmal? Können wir das auch nochmal klären?
Ja, die ist bekannt geworden 1990 durch das Lied Nothing Compares to You, geschrieben übrigens von Prince. Sie hat ja auch ein ganz markantes Aussehen damals schon, ganz kurze Haare, wunderschöne Augen. Sie kommt aus Irland, hast du gesagt. Jüngst hat sie Kim Kardashian kritisiert, war auch wieder in den Medien, als sie Miley Cyrus vorwarf, was machst du da in einem Video, du leckst da an einer Abrissbirne herum. Mittlerweile ist Sinéad O'Connor aber schon 49.
Kennt man denn die Hintergründe der jüngsten Story?
Ja, nicht so richtig. Man kann das so ein bisschen vermuten. Sinéad O'Connor ist ja kein Pop-Dummchen mit glatt gebügeltem Glitzerleben. Sie hat zum Beispiel einen Grammy abgelehnt, um gegen die Kommerzialisierung zu kämpfen. Also setzt sich da durchaus ein. An ihren Erfolg damals konnte sie aber nicht mehr so recht anknüpfen und hatte ein ziemlich turbulentes Leben. 4 Kinder von 4 Männern, kürzeste Ehe dauerte gerade mal 17 Tage. Sie outete sich mal als angeblich lesbisch, suchte dann 2011 auf ihrer Facebook-Seite einen, Zitat, sexhungrigen Mann. 2012 brach sie eine Tournee ab und ja, da gestand sie einen Selbstmordversuch via Überdosis.
Die irische Sängerin Sinéad O'Connor bekommt nach einem Abschiedsbrief auf Facebook jetzt ärztliche Hilfe. Die Geschichte hatte für uns Pascal Fischer nochmal erzählt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hamburg ist leider nicht geworden, das haben wir gestern gemerkt. Heute haben wir Montag und können nicht mehr warten, bis dann 2017 endlich entschieden wird, wer denn nun die Olympischen Spiele 2024 austragen darf. Sind ja so ein paar Namen noch im Rennen. Mit dabei ist zum Beispiel Budapest, Los Angeles mit dabei, Rom und Paris. Wir wollen aber nicht warten, deswegen haben wir unseren Kollegen aus der Sportredaktion Philipp May rübergeholt. Philipp, du darfst jetzt einfach mal entscheiden, wer es denn wird, hoffentlich mit Begründung. Mhm. Rein in die Lostrommel.
So, ich lose, ich wähle aus und ich sage, Stand jetzt wird eine knappe Kiste zwischen Paris und Los Angeles. Doch am Ende wird sich Los Angeles durchsetzen.
Die Olympischen Spiele 2024 in Los Angeles, gezogen von Philipp May. Was ist deine Begründung?
Ich glaube, das IOC hat ein ganz großes Interesse daran, wieder in die USA zurückzukehren. Man könnte jetzt sagen, aus deutscher Sicht, letzten Olympischen Spiele, Sommerspiele waren 72, in den USA 96 in Atlanta und dann nochmal 2002 in Salt Lake City die Winterspiele. Allerdings ist es mit den USA so eine Sache, die sind Hauptgeldgeber vom IOC. Einmal durch das Fernsehen, NBC hat einen Milliardenvertrag mit dem IOC geschlossen und dann aber auch durch die Werbeverträge.
Quasi das IOC schaut sich nicht die Bewerbungsmappe an, sondern blättert gleich mal zur Seite C oder zur Anlage C vor, wo es um die Finanzen geht, und derjenige, der am meisten Geld reinpulvert, der bekommt dann auch die Olympischen Spiele, oder was?
Also ich sage mal so, die Finanzen ist mit Sicherheit ein größeres Kriterium als die Bewerbung. Man frotzelt hin und wieder auch manchmal. Je besser die Bewerbung, desto schlechter sind die Chancen, haben wir jetzt häufig gesehen. Trifft auch wieder auf die USA zu. Das ist auch noch jetzt ein wichtiger Punkt, warum die jetzt so weit vorne sind im IOC-internen Ranking. Die haben sich zweimal beworben mit sehr guten Bewerbungen, insbesondere die letzte Bewerbung 2016 mit Chicago. Die war sehr gut und die sind nicht gewählt worden, sind sogar sehr früh ausgeschieden, obwohl Barack Obama für seine Heimatstadt noch groß Werbung gemacht hat. Dementsprechend ist das IOC da jetzt auch in der Bringschuld, die Spiele eben in die USA zu vergeben.
Also die Tendenz dann schon mal an dieser Stelle, 2024, die Spiele in Los Angeles. Wie schaut es mit Deutschland aus? Haben wir gemerkt, Deutschland hat jetzt zurückgezogen in Hamburg. Wird Deutschland irgendwann nochmal angreifen oder würdest du sagen, Deutschland ist vielleicht so ein bisschen Olympiamüde? München hat ja auch nicht richtig geklappt mit den Spielen.
Also die Bevölkerung ist definitiv zumindest nicht olympiawillig. Also jetzt eine gescheiterte Bewerbung am Bürgervotum für den Winter, wie auch im Sommer in zwei völlig unterschiedlichen Städten. Das spricht Bände. Da muss sich jetzt vor allen Dingen der Deutsche Olympische Sportbund auch was einfallen lassen, wie man hier wieder Olympia-Begeisterung entfachen will. Das muss sich aber auch das IOC selbst natürlich hinterfragen. In Boston ähnliche Situation. Da haben aber auch die Bürger gesagt, nö, wollen wir nicht. Ihr könnt uns mal, obwohl Boston großer Favorit eigentlich gewesen wäre. Das heißt, ne, da wo die Bevölkerung eben gefragt wird in einer westlichen Welt, da sagen die eher nein zurzeit. Ich glaube, Deutschland wird jetzt auf lange Sicht erstmal nichts werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich für 2028 direkt wieder bewerben. Jetzt wird erstmal tatsächlich eine Phase der Neuorientierung stattfinden. Ganz abgesehen davon, die Chancen werden natürlich für eine deutsche Bewerbung auch nicht besser.
Steile These, Philipp, aber wenn man jetzt mal den IOC sieht, und da gibt es ja auch den ein oder anderen Korruptionsvorwurf, auch bei so einer Vergabe, wenn es dann ums Geld geht, plus diese Tendenzen, dass in Ländern, wo es, sagen wir mal, keine vermeintlichen Demokratien gibt auf den ersten Blick, dass da dann die Olympischen Spiele hingehen. Glaubst du, dass denn irgendwie das Interesse an den Olympischen Spielen oder die Olympischen Spiele an sich irgendwann mal verliert? Also, dass die Spiele gar nicht mehr so wichtig werden?
Ich glaube tatsächlich, dass wir das im Vergleich zu früher in gewisser Weise sogar schon haben. Man sieht es ja auch ganz klar daran, dass es immer weniger Bewerber gibt. Die Leute stellen halt viel mehr eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Natürlich wird das Event, wenn es dann läuft, immer groß sein, weil es weltumspannt ist. Das ist dann halt so. Aber die Frage ist halt auch noch, wie sehr Olympische Spiele denn tatsächlich das Sporttreiben der Bevölkerung heutzutage abbilden. Man sieht es ja im Wintersport, wenn wir uns dann freuen, dass
Curling.
Curling zum Beispiel, aber auch Rodeln.
Ja.
Wir, die große Rodelnation Deutschlands, wir sind ja die besten Rodler der Welt. Ich weiß nicht, kennst du einen Breitensportler, Rodler, der sagt, Arbeitskollege?
Ich kenne nur Felix Loch, aber ansonsten kenne ich wirklich sonst gar niemanden.
Und den Hakel Schorsch.
Und das ist auch wirklich, aber bei Rodeln ist es ja nochmal, wenn man dann irgendwie um 0,00001 Sekunden was gewinnt, ist es natürlich auch fürs Fernsehen.
Also von daher sieht man auch das Problem, dass die Olympischen Spiele auf kurz oder lang haben werden, wenn sie sich nicht grundlegend reformieren.
Philipp May aus unserer Sportredaktion über die Zukunft der Olympischen Spiele. Nochmal eine Meinung an dieser Stelle. Thorsten Henke, du sagst bei Facebook bei uns, ich denke, dass es nicht an den Sportevents selbst liegt, sondern an erstens dem geringen Nutzen für die Region im Vergleich zu den hohen Kosten und zweitens der größer werdenden Sensibilität für korrupte Strukturen im Profisport. Ihr habt eine Meinung? Dann her damit.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da ist er wieder. Der Weihnachtsmarkt kommt ja jedes Jahr von ganz alleine. Und da ist er auch wieder, der Glühwein, der manche ja dazu bringt, Glühmarkt zu sagen. Rot, weiß oder mit Schnaps oder ohne. Kopfschmerzen ist auf jeden Fall garantiert. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Wenn es am Schluss dann wieder heißt, oh Gott, was für ein räudiger Fusel das schon wieder war gestern Abend. Es geht aber auch in lecker und mit viel Klasse. Glühwein. Wie, das verrät uns an dieser Stelle jetzt Sebastian Borthäuser. Er ist Sommelier und er schreibt viel über Wein. Guten Abend, Sebastian.
Hallo Tilo, grüß dich.
So, auf Weihnachtsmärkten, da gibt es ja oft das, was wir gerne Fusel nennen. Was macht denn deiner Meinung nach einen richtig guten Glühwein aus?
Für einen richtig guten Glühwein brauchst du in aller Linie gute Grundprodukte. Was nichts ist, wird auch in Summe nicht besser. Das heißt, du brauchst einen manierlichen Wein, du brauchst ordentliche Gewürze, keine austauschbaren Aromastoffe oder künstliche Aromen und du brauchst gutes Obst, in diesem Fall dann natürlich gute Orangen. Ne?
So, bevor wir jetzt zum Obsthändler gehen und die Gewürze zusammenklauben, manierlicher Wein hast du gesagt. Eine Empfehlung an der Stelle?
Wir brauchen einen Wein, wir dürfen nicht Wein denken, sondern müssen Glühwein denken. Das heißt, wir brauchen einen fruchtbetonten Wein, der nicht so viel Gerbstoffe hat, der auf keinesfalls im Holz gelagert werden sollte. Ich würde da gar nicht so viel für ausgehen. Das tut nun, sag ich mal, ein gut fruchtiger Dornfelder. Das kann auch halbtrocken sein. Das ist schon ganz ausreichend. Zu günstig würde ich nicht gehen in der Qualität, denn es soll ja auch nach Wein schmecken. Ne? Also Glühwein.
Aber du sagst jetzt nichts, was irgendwie barrique gelagert ist.
Auf keinen Fall Fatis Bordeaux-Sammlung plündern dafür. Wenn man das warm machte, der Holzfassausbau, es wird astringent und es wird bitter. Wir wollen halt diese schöne Fruchtigkeit, die dann allerdings unterstützt wird mit den Ölen und Gerbstoffen, die man aus den Gewürzen ziehen kann.
Soll ich denn da schon einen lieblichen Wein nehmen oder einen trockenen?
Kannst du eigentlich halten wie ein Dachdecker. Das Ganze kannst du ja nachher regeln durch den Zucker, den du wieder extern dazu gibst. Ne? Wenn du einen lieblicheren nimmst, gibst du weniger Zucker zu, nimmst du einen trockenen, machst da ein bisschen mehr Zucker drauf. Aha. Ganz nach Geschmack.
Wie schaut's, es gibt ja mittlerweile auch gibt ja weiße Glühweine auch. Wie schaut's da mit einem adäquaten, also Dornfelder hast du jetzt ja gesagt, für die rote Variante, was wäre so ein adäquater weißer?
Weiß würde ich auch alles nehmen, was eine schöne Frucht hat und vielleicht sogar ein bisschen Säure noch mitbringt, damit es ein bisschen schöner zu trinken ist, weil man ja doch einiges an Süße und Gewürz noch drauf gibt, die das Ganze ein bisschen breiter wirken lassen am Gaumen.
Mhm. Und vielleicht gehen wir dann nochmal kurz ein auf das Obst und das Gemüse, das dann rein muss, einmal zum Rumrühren. Also sowas wie Nelken muss ja sicherlich rein, Zucker hast du auch schon genannt, Orange, was noch?
Genau, Orange, bei den Roten natürlich haben wir ganz oft eine Zimtstange noch mit dabei, ein bisschen Sternanis, was dann in Summe halt diese weihnachtliche Aromatik gibt und auch dieses Glühen, was einfach nur extra als Wärme noch zusätzlich zum Alkohol wahrgenommen wird. Beim weißen Glühwein variieren die Gewürze so ein bisschen, weil einfach oft dort auch mit Apfelsaft gearbeitet wird, der zur Streckung statt Wasser draufgegeben wird und dann ist es so ein bisschen so die zimtige, vanillige Richtung.
Ah, der wird quasi gepanscht.
Naja, gut, ich meine, Glühwein wächst nicht an den Sträuchern, ne?
Also auch wieder ein schönes Zitat für dich als Sommelier. Ist Glühwein überhaupt ein Thema? Also trinkst du sowas auch oder gehst du da hin und sagst, nee, das ist ja irgendwie so Verunreinigung des eigentlichen Weins?
Für mich selber ganz persönlich ist der Glühwein kein Glied in meiner Getränkekette, sagen wir es mal so.
Ja, diplomatisch ausgedrückt. Wenn wir jetzt aber trotzdem nochmal überzeugen wollen, also mit irgendeinem so ganz feinen Ding, mit so einem ganz feinen Glühwein oder kann von mir aus auch eine Feuerzangenbowle oder was auch immer sein, muss nur irgendwie ein schöner, anständiger Wein sein. Was ist deine Empfehlung da?
Ja gut, Zeit nehmen, selber machen, ausprobieren. Ne? Wie gesagt, wir fangen an mit einem guten, fruchtbetonten Wein, der nicht zu viel Holz hat. Ich würde es nicht zu schnell zu hoch kochen, sondern wenn man das erste Mal macht, wirklich, wir gehen in den Laden, holen uns schöne Gewürze, probieren es ein bisschen aus und machen es mit der nötigen Zeit. Weil ohne Zeit wird alles mischt. Da kann man gleich die vorbereitete Ware aus der Flasche kaufen.
Kann man Glühwein irgendwie zu lang verköcheln lassen?
Nö. Naja, er reduziert die Aromen, wenn du es zu lange kochen lässt. Ich würde ihn auch warm halten und nicht kochen, weil sonst kann man natürlich den Alkohol raus und dann glüht nichts.
Ja, und am Schluss sollen wir ja glühen bei der ganzen Geschichte.
Genau.
Sebastian Borthäuser, Sommelier, der in der Vergangenheit auch schon im Zwei-Sterne-Restaurant gewesen ist und gearbeitet hat und viel über Wein schreibt, hat uns mal ein bisschen was über Glühwein erzählt. Schönen Abend dir. Tschüss.
Danke, Thilo. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nee, da geht's nicht ums friedliche Erlernen des Islam. Beim sogenannten Islamischen Staat, da geht es um Gräueltaten, um Massaker. Die lernt man dort in der Ausbildung bei der Terrormiliz IS. Weiß man das nun vorher oder nicht, bevor man da hingeht? Darum ging's heute in Celle bei dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Angeklagt sind zwei Deutsch-Tunesier aus Wolfsburg, die 2014 nach Syrien zum IS gegangen sind. Hilde Weg hat diesen gesamten Prozess bisher für uns beobachtet. Guten Abend, Hilde.
Ja, guten Abend.
Klären wir das nochmal vorneweg. Worum geht es genau in dem Prozess?
Naja, zwei Deutsch-Tunesier, Ayub B. Ibrahim H.B. aus Wolfsburg, 26 und 27 Jahre alt. Die beiden sind tatsächlich und unbestritten 2,5 bzw. 3 Monate in Syrien gewesen, in Lagern des IS, auch ausgebildet worden an der Waffe. Und sehr bald nach ihrem, also die haben sich sehr schnell, nachdem sie dahin geschleust worden sind über die Türkei, wieder bemüht, da wegzukommen. Also sie haben es Flucht genannt. Sie sind ziemlich schnell wieder nach Deutschland geflohen, im Herbst, also gut vor einem Jahr. Und in diesen Verhandlungstagen ging es vor allem darum zu klären, wie viel sie nun tatsächlich oder wie tief sie drin waren, wie involviert sie waren, also ob sie überzeugte Dschihadisten sind, wie weit, ob sie tatsächlich auch getötet waren, wie weit sie an terroristischen Aktionen beteiligt waren. Geht um ihre Motive. Natürlich auch um noch mehr, die Strukturen vom IS, die Schleuserwege, die Rekrutierungsmethoden. Es ist deshalb interessant, weil gerade aus Wolfsburg, so ähnlich wie Dienstlaken, sind rund 20 Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund zum IS gegangen. Und auch deswegen war das jetzt spannend und das ist in den 24 Tagen hier verhandelt worden. Und nun kommen also die Plädoyers und Claudia Gorff hat heute für die Bundesanwaltschaft die Auffassung so zusammengefasst.
Beide Angeklagten haben sich nach unserer Auffassung der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht. Beim Angeklagten Ayub B. kommt hinzu, dass er sich nach unserer Auffassung an einer militärischen Offensive des Islamischen Staates in der irakischen Stadt Hadisa beteiligt hat, bei der 6 irakische Soldaten getötet und 28 weitere verletzt wurden. Für diesen Angeklagten haben wir deswegen auch beantragt, ihn wegen Beihilfe zum Mordes in 6 Fällen und Beihilfe zum versuchten Mord in 28 Fällen zu verurteilen. Wir haben deswegen für beide Angeklagten empfindliche Freiheitsstrafen gefordert. Für den einen der Angeklagten 7 Jahre und 6 Monate und für den weiteren Angeklagten 4 Jahre und 3 Monate.
Haben sich die beiden Deutsch-Tunesier denn vom IS distanziert?
Ja, die haben sich klar und deutlich vom IS distanziert und auch schon vor Prozessbeginn. Und vielleicht muss man noch kurz ergänzen zum Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Also die Beihilfe zum Mord, von der vorhin die Rede war, die bezieht sich nur auf Ayub B. Bei ihm ist belegt, dass er bei einem Einsatz in diesem genannten Hadithe einen Krankenwagen gefahren hat. Also er hat aber überzeugend vorgebracht, wenn er sich wirklich distanziert hätte, wenn er weggegangen wäre, den Einsatz, die Beteiligung verweigert hätte komplett, das wäre für ihn lebensbedrohlich geworden und für ihn war es ein Ausweg, nur den Krankenwagen zu fahren. Und vermutlich wird also der Richter sich nicht dem Teil des Plädoyers anschließen, also möglicherweise wird er nicht wegen Beihilfe zum Mord hier dann auch verurteilt. Also das war so einer der großen Streitpunkte in diesem Prozess, ob nun das Fahren eines Krankenwagens schon als Tat zu bewerten ist. Und also, dass die beiden sich schnell distanziert haben, das kommt den beiden natürlich gut zugute und sie sind auch sehr kooperativ und sehr offen. Und das wird auch durch Chatprotokolle belegt, dass sie sich früh distanziert haben, ist auch nochmal wichtig.
Warum sind die beiden denn überhaupt in Dschihad gezogen?
Naja, ist bei beiden etwas unterschiedlich gelagert. Also es gehörte bei beiden wohl dazu, eine Mischung aus Frust, eine gewisse, es klingt irgendwie zynisch, aber Abenteuerlust gehörte wohl auch dazu, eine Riesenportion Naivität. Und bei Ayub B., der auch mal drogensüchtig war, auch spielsüchtig war, kommt noch eine schwierige Persönlichkeit dazu. Vielleicht auch ein gewisser falscher Heldenmut, der wollte sich vielleicht dann auch nochmal irgendwie beweisen und bei einer angeblich großen Sache mal so richtig zeigen, was er kann. Schlechten Sinne. Und es spielt auch eine Rolle ein sehr geschickter Anwerber. Also es gab einen Salafisten, Yassin O., der alle 20 Wolfsburger angeworben hat oder rekrutiert hat. Und der hat ihnen wohl weisgemacht, also der IS sei eine Hilfsorganisation, die Medien würden das alles falsch darstellen und würden den wahren Islam leben. Und die Wolfsburger sollten doch sich selbst ein Bild machen und sie könnten natürlich jederzeit zurück. Und genau das hat eben nicht gestimmt.
Schauen wir ein bisschen auf den Prozess. Der läuft ja schon etwas. Nicht heute angefangen mit dem Plädoyer. Wie ist er denn bisher verlaufen?
Am 3. August hat er begonnen unter sehr hohen Sicherheitsauflagen und das hat man dann relativ bald zurückgefahren. Also die beiden saßen zunächst hinter Panzerglas, wurden wirklich wie überzeugte Dschihadisten behandelt. Aber es hat sich schnell gezeigt, also die waren eben ruhig und sehr geständig und kooperativ. Das sind keine überzeugten Dschihadisten. Also so viel hat sich ziemlich schnell gezeigt. Sie haben beide diese Beteiligung oder diese Fahrt nach Syrien als größten Fehler ihres Lebens bezeichnet. Das Gericht an sich hat ja auf mich einen sehr objektiven, vorurteilsfreien Eindruck gemacht. Also auch Paris und so weiter hatte keinen Einfluss jetzt auf den Verlauf, sondern die haben sich wirklich sachgerecht um Aufklärung bemüht. Und die Bundesanwaltschaft dagegen wirkt doch verhältnismäßig scharf. Und für die sind die Angeklagten auch über die Zeit hinweg die Täter geblieben und nicht etwa Opfer. Und dazu nochmal Claudia Korff für die Bundesanwaltschaft.
Entscheidend ist für uns, dass die beiden Angeklagten sich freiwillig der Vereinigung angeschlossen haben. Sie haben sich freiwillig in das Gebiet, in das Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates begeben. Die wahren Opfer sind aus unserer Sicht diejenigen, die unter der Herrschaft des Islamischen Staates zu leiden haben und nicht diejenigen, die sich aus welchen persönlichen Motiven auch immer als Mitglieder dieser Vereinigung anschließen.
So, jetzt schauen wir noch ganz schnell abschließend, Hilde Weg, auf die Reaktion. Wie wurde das Plädoyer der Bundesanwaltschaft aufgenommen?
Also ernst und gefasst. Für die Angeklagten war das keine Überraschung, weil man ja die Absichten der Bundesanwaltschaft auch verfolgen konnte oder auch erwarten konnte. Und das Urteil fällt am Montag nächster Woche.
Angeklagt sind zwei Deutsch-Tunesier aus Wolfsburg, die sich dem IS angeschlossen haben, in Syrien 2014 runtergefahren sind und wieder zurückgekommen sind. Hilde Weg hat diesen Prozess für uns bisher beobachtet. Lieben Dank.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein bisschen an dieser Stelle behind die Radio Wissen, behind the scenes, inside die Radio Wissen kann man auch sagen. Wir haben eine Unisex-Toilette hier bei uns. Die könnt ihr sehen bei Facebook. Da hat sich auch bisher noch niemand beschwert. Hier bei uns. Im Gegenteil, es ist die Rede, dass die Männer anscheinend angetan sind von den Duftstoffen. Ich habe sie selbst noch nicht besuchen dürfen, aber wenn ich Pascal Fischer hier so ins Gesicht schaue, der ins Studio gekommen ist, dann wird geschmunzelt und es scheint wohl gut zu riechen.
Ja.
In Berlin gibt es sowas jetzt auch. Also Berlin macht jetzt D-Radio Wissen, nämlich eine Unisex-Toilette und zwar in der Senatsverwaltung, Pascal.
Ja, seit vergangener Woche gibt es in dieser Senatsverwaltung Unisex-Toiletten und zwar in der Abteilung Arbeit, Integration und Frauen. WC für alle Geschlechter steht vorne an der Tür drauf. Ein passendes Piktogramm gibt es nämlich noch nicht. Und es gibt weiterhin Urinale da drin, aber mit einer komfortablen Zwischentür zum Abschließen. Und solche Unisex-Toiletten sollen in allen Verwaltungen selbstverständlich werden. Das sagte die zuständige Staatssekretärin Barbara Loth, also insbesondere auch in Neubauten.
So, eigentlich müsste man ja denken, irgendwie Unisex-Toiletten im 21. Jahrhundert, no big deal, oder?
Ja, eigentlich ist das jetzt nicht so ein Deal. Ja, genau. Unisex-Klos gibt es zum Beispiel schon in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und in Mitte. Eigentlich aber ist das doch ein Deal. Es gab in der Vergangenheit ja eine heiße Diskussion zum Thema. Unisex-Klos waren zum Schutz von trans- und intergeschlechtlichen Menschen gedacht. Die werden nämlich zuweilen auf Klos für Männer oder Frauen beschimpft oder sogar rausgeworfen.
Wie sind denn die Reaktionen? Was sagen die Leute?
Ja, das kann man bei der Berliner Morgenpost dann in den Threads nachlesen online. Ziemlich lustige Kommentare zum Teil. Die einen finden es eklig, die anderen sagen, sowas gibt es doch schon längst und zwar im Zug oder im Flugzeug, Leute. Oder einer sagt auch, ja, es gab es schon immer bei mir zu Hause.
Breaking News, in Berlin gibt es jetzt auch Unisex-Toiletten und zwar in der Senatsverwaltung. Pascal Fischer, danke.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ein kleines grünes Blatt mit einem Eiffelturm drauf. Ne? Das ist das Symbol zur Weltklimakonferenz in Paris. Wir sehen es aktuell auf allen Bildern, die irgendwie von der Pressekonferenz stammen oder die irgendwie entstehen dort in Paris beim Weltklimagipfel. Und wir sehen es auch bei Twitter hinter dem Hashtag COP21. Müsst ihr mal aufpassen, der Klimawandel kommt also von ganz allein, kann man sagen, auch bei Twitter. Denn das grüne Eiffelturmblatt entsteht automatisch, wenn wir über den Klimagipfel twittern. Noch mehr Nachrichten aus Paris gibt's jetzt von Tina Kiesling.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Es tut uns leid, dass wir erwischt wurden. So steht es auf einem Plakat, das nur scheinbar für VW wirbt. Denn in Paris haben Guerilla-Künstler nach eigenen Angaben 600 Plakatwände mit eigenen Fake-Werbungen übernommen. Sie nehmen sich sowohl die Sponsoren der Weltklimakonferenz vor, als auch einige Staatschefs. Dem japanischen Premierminister Shinzo Abe wächst ein kollabiertes Atomkraftwerk aus dem Kopf. Im Namen von Air France ist eine Stewardess zu sehen, die sagt, den Klimawandel bekämpfen? Natürlich nicht, wir sind eine Airline. Auf ihrer Website schreibt die britische Gruppe, dass sich über 80 Künstler an der Aktion beteiligt haben. Sie störten sich daran, dass große Klimasünder wie etwa Air France die Klimakonferenz sponserten und sich damit als Teil einer Lösung darstellten, während sie eigentlich Teil des Problems seien. Der Vorwahlkampf in den USA ist was ganz Besonderes. Es wird damn fucking viel geflucht. Das findet ein Autor der New York Times. Er listet die mündlichen Vergehen der verschiedenen Präsidentschaftsbewerber auf und kommt zu dem nicht ganz überraschenden Schluss, Donald Trump ist, was Schimpfwörter angeht, allen voraus. Allein bei einem Termin in Ohio habe der gleich zweimal gesagt, die Leute könnten ihren Arsch auf was verwetten. Die Zeitung zitiert einen früheren Berater der Republikaner mit den Worten, Trump benutze solche Wörter, um Aufmerksamkeit zu erregen und weil er sich nicht kontrollieren könne. Beides seien keine wünschenswerten Eigenschaften eines Präsidenten. Laut der New York Times ist Trump aber mit seiner Wortwahl nicht allein. Das absichtliche Fluchen vieler Bewerber sei auffällig, im Gegensatz zu früheren Wahlkämpfen, in denen vielleicht mal ein einzelnes Schimpfwort ans Licht kam. Als Grund nennt die Zeitung die Masse an Bewerbern, die alle um Aufmerksamkeit kämpfen und vielleicht um einen Hauch Verwegenheit. Mal so richtig abweisend sein als Mensch gar nicht mal so gut, als Oberfläche dagegen sehr wünschenswert. US-Forscher haben jetzt eine Beschichtung entwickelt, die das möglich macht. Die Chemiker sind schon länger hinter einer solchen flüssigkeitsabweisenden Beschichtung her. Los ging es mit Teflon und Silikon, danach ahmte man vor allem die Natur nach, zum Beispiel die Lotusblüte. Das Problem war immer, solche neu entwickelten Oberflächen zerkratzten leicht und wenn sich Temperatur oder Druck änderten, waren sie nicht mehr so schön abweisend. Die neue Oberflächenbeschichtung ist dagegen vielversprechend. Im Labor kann man damit Glasträger beschichten, trocknen lassen, abspülen. Fertig ist die alles abweisende Oberfläche. Und sie ist auch noch temperaturbeständig und ziemlich hart im Nehmen. Der Name der Beschichtung, jetzt kommt's, Polydimethylsiloxan.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nach dem Abschuss des russischen Kampfjets von türkischer Seite aus vor 6 Tagen, da hat Russland ja die Sanktionen gegenüber der Türkei verschärft. Wie? Ja, zum Beispiel, dass am 1. Januar türkische Staatsbürger ein Visum brauchen, um nach Russland einzureisen. Jetzt kommen aber weitere Sanktionen dazu. Was da genau los ist, lassen wir uns erklären von unserem Korrespondenten in Moskau, Markus Sambale. Markus, die Rede ist von Wirtschaftssanktionen. Welche sind es genau?
Also dazu gehören vor allen Dingen die Sanktionen für die Tourismusbranche, ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Türkei, weil nämlich viele, viele Russen 3 bis 4 Millionen im Jahr in der Türkei Urlaub gemacht haben zuletzt. Und das dürfen sie jetzt quasi oder können sie quasi nicht mehr. Russland verbietet russischen Reiseunternehmen, Reisen in die Türkei anzubieten. Auch Charterflüge darf es nicht mehr geben. Da müsste man ganz viel auf eigene Faust organisieren und das werden viele nicht tun. Also da trifft man die Tourismusbranche. Andere Bereiche der Wirtschaft, die getroffen werden, sind offenbar Obst- und Gemüsehandel, also türkische Obst- und Gemüsewaren, die nach Russland geliefert werden. Da weiß man noch nicht exakt, was alles betroffen ist. Und es wird auch den Bereich von türkischen Investitionen in Russland betreffen. Auch da hat man die Einzelheiten noch nicht veröffentlicht. Da werden gerade Listen erstellt mit Unternehmen und wer dann alles ganz genau betroffen sein soll.
Gibt es denn auf diese Art der Sanktionen schon Reaktionen?
Also hier aus Russland ist das natürlich von der Regierung vorgegeben worden. Die großen Staatsmedien, die geben natürlich den Kurs auch der Führung wieder. Es gab in den russischen Wirtschaftszeitungen vor allen Dingen schon seit einigen Tagen Warnungen vor einem Handelskrieg, der eben nicht nur die Türkei, sondern auch Russland selber trifft. Und Russland steckt ja ohnehin schon in einer Wirtschaftskrise. Es gibt natürlich die Debatte darüber, dass die Preise für Lebensmittel hier wieder steigen könnten, wenn jetzt auch die türkischen Waren aus den Regalen verschwinden. So wie letztes Jahr schon die Produkte aus der EU und aus den USA zum großen Teil. Das sorgt schon ein bisschen für Unruhe, aber am Ende habe ich den Eindruck, die meisten Menschen, wenn sie denn gefragt werden, die sagen dann, naja, wenn es patriotisch wichtig ist, wenn wir damit jetzt hier unser Land groß machen und der Türkei zeigen, was alles nicht geht und nicht sein darf, dann ist das berechtigt und ich glaube nicht, dass es hier zu großen Protesten kommen wird.
Jetzt hast du uns gesagt, es gibt keine Bewirtung von russischen Feriengästen mehr in der Türkei. Wie sieht es denn eigentlich aus zwischen der Türkei und Russland? Wer schadet denn mit diesem Sanktionsroulette von russischer Seite aus wem?
Also den Eindruck, den die russische Regierung erwecken will, ist erstmal, dass man vor allen Dingen der Türkei schadet und dass man das hier vielleicht in Kauf nimmt, dass das an einzelnen Stellen Schwierigkeiten gibt. Aber langfristig, das ist die Begründung hier aus Moskau, soll die russische Wirtschaft selber dann eben in diese Nischen springen, die jetzt aus türkischer Produktion wegfallen, was zum Beispiel Lebensmittel angeht oder aus anderen Ländern. Ob das klappt, ist die große Frage. Aber man merkt schon, bei einem großen Punkt hat auch die russische Regierung jetzt erstmal gezögert, nämlich beim Thema Energie. Da geht es um die Gaslieferungen. Die sind für die Türkei natürlich sehr, sehr wichtig. Die Hälfte des Gasbedarfs der Türkei stammt aus Russland. Aber umgekehrt ist eben auch Gazprom, der russische Staatskonzern, angewiesen auf das Geld, was die türkischen Kunden für das Gas zahlen. Und Gazprom steckt auch in Schwierigkeiten. Da will man im Moment offenbar noch nicht so weit gehen, jetzt auch im Gasbereich da Sanktionen zu verhängen. Das wäre noch eine weitere Stufe. Aber das zeigt, dass hier alle schon auch genau hingucken, was das für Russland selbst bedeutet.
Russland ist für die Türkei der zweitwichtigste Handelspartner nach Deutschland. Wie schaut es umgedreht aus? Welche Bedeutung hat die Türkei für Russland? Jetzt hast du einerseits klar natürlich die Geldzahlung des Gases schon genannt. Gibt es da noch mehr?
Es gibt so einige Branchen, die gerade hier in Russland schon wichtig sind. Das ist einmal die Baubranche, viele Großprojekte, viele Hochhausviertel, alleine hier in Moskau zum Beispiel, das große Viertel Moskau City mit den höchsten Wolkenkratzern Europas. Das ist zum großen Teil mit türkischer Hilfe gebaut worden. Und es gibt außerdem noch die Textil- und Bekleidungsbranche, die für den Handel zwischen der Türkei und Russland auch aus russischer Sicht sehr wichtig ist. Da muss man genau hinschauen, ob da in den nächsten Tagen auf diesen Listen jetzt wirklich noch Unternehmen stehen, die dann quasi ihre Projekte in Russland absagen müssen. Und das könnte dann hier schon auch Probleme bringen.
Jetzt hat heute der russische Sportminister den russischen Vereinen die Verpflichtung türkischer Spieler verboten. Beziehungsweise man sollte es doch unterlassen. Was hat es damit denn auf sich?
Ich habe den Eindruck, das fällt in die Regelung für den Arbeitsmarkt, dass nämlich russische Unternehmen auch ab dem kommenden Jahr keine türkischen Arbeitnehmer mehr neu einstellen dürfen. Also wer jetzt hier beschäftigt ist, der darf wohl bleiben, aber es darf ab dem neuen Jahr kein neuer mehr eingestellt werden, wenn er türkischer Staatsbürger ist. Und das gilt offenbar auch für Fußballvereine. Und es passt, habe ich den Eindruck, auch in diese Linie, dass man viele dieser Maßnahmen auch gerne sehr populär und sehr gerne für die Bevölkerung auch verständlich klar macht. Und da ist Fußball natürlich ein sehr einfaches Thema, wo man sofort sieht, was da gemeint ist. Und diese Stimmung, das ist schon eine richtig antitürkische Stimmung, die hier geschürt wird, die wird dann eben auch auf so Bereiche wie Fußball ausgedehnt.
Markus Ambale, unser Korrespondent in Moskau, über erneute Sanktionen von Russland an die Adresse Türkei. Das Gespräch haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gletscherschmelze, Meeresanstieg, Dürren. Ja, der Klimawandel, er bedroht uns massiv. Experten, die warnen davor, Studien prognostizieren ihn. Doch unser Leben geht ja irgendwie erstmal so weiter. Besonders wenn es um unsere existenziellen Bedürfnisse geht. Zum Beispiel das Essen, da wollen wir natürlich nicht zurückstecken. Nee, wieso denn auch? Am Kantinentresen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir Hunger haben, wie viel Klimaschützer steckt da noch in uns drin? Unser Tagesreporter Stefan Beuting, der ist heute mal zum Arbeiten in eine Kantine gegangen, hat sich den Speiseplan angeschaut und versucht herauszufinden, wie er in der Kantine die Welt retten kann.
Was hast du denn auf dem Teller? Möhren, Reis und ein bisschen Soße habe ich genommen, ohne Fleisch.
Das Vegetarische mit Kichererbsen, aber ich wollte es nicht mit Reis, sondern lieber mit Nudeln.
Was isst du denn?
Ich weiß es noch nicht genau. Ich lasse mich immer überraschen, wenn ich hier runterkomme. Ich liebäugle gerade mit dem Honigbraten, ehrlich gesagt. Das Möhrengemüse lacht mich an.
Die Kantine, kurz vor 12 Uhr. Ort und Zeit, sich bedenkenlos die Plauze vollzuhauen. Doch heute ist bestimmt alles anders. Die Welt schaut auf Paris und will wissen, schafft es die Welt, sich auf verbindliche Klimaziele zu verständigen? Sind wir reif zu verstehen und danach zu handeln? Begreifen wir endlich, dass Klimagerechtigkeit nicht Halt macht vor der Wahl, ob jetzt Menü 2 oder Menü 4?
Vielleicht Honigbraten einfach geil.
Die Kantine im Deutschlandradio, Funkhaus Köln. Mehr als 200 Essen pro Tag und mehr als 200 Entscheidungen für oder gegen das Klima. Im Programm läuft ständig etwas über das richtige Handeln, über unseren Carbon Footprint und die Konsequenzen, die Frage nach dem klimafreundlichen Kantinenmenü. Bestimmt häufig gestellt, oder?
Nee, die Frage kam bisher noch nicht. Es kommt schon mal die Frage, ob es aus der Region kommt, aber direkt nach der CO2-Bilanz gefragt wurden wir noch nicht bisher.
Das sagt Erik Welter, er ist Kantinenchef. Okay. Aber dabei ist das doch wichtig.
Na, insgesamt beläuft sich der Treibhausgasausstoß für die Ernährung und von uns Deutschen jährlich auf über 160 Millionen Tonnen CO2. Und das sind immerhin 17% unserer gesamten Emissionen in Deutschland.
Das ist Roland Kramling. Roland Kramling arbeitet beim World Wildlife Fund und hat dort eine große Studie geleitet, die untersucht hat, wo steckt wie viel CO2 drin. Und wir wollen wissen, was steckt an diesem Montag in unserem Kantinenessen?
Wir haben einmal das Kichererbsen-Ragout mit Reis. Das ist das vegetarische Angebot und für mich in der engeren Auswahl.
In Menü 2 Honigbraten vom Schwein mit Möhrengemüse und Kartoffelpüree. Okay. In Menü 3
Putengeschnetzeltes mit Nudeln und Blattsalat.
Menü 5 Kürbiseintopf mit Hühnerfleisch und der Tagessuppe. Menü 4 die Tomatencreme. Wie viel CO2 steckt da jetzt jeweils drin? Die Antwort beginnt mit einer kleinen Enttäuschung.
Wenn der WWF den Klima- und CO2-Fußabdruck von einzelnen Gerichten errechnet hat, dann stand er immer von dem Problem, dass sie natürlich nur mit Richtwerten arbeiten können, da es einfach enorme Unterschiede in den Produktionsbedingungen gibt.
Es gibt da aber Richtwerte. Und danach gilt auf jeden Fall, Gemüse ist besser als Fleisch. Lieber heimisch als Import. Und etwas genauer wird es dann aber doch noch. Das vegetarische Gericht trumpft auf mit Kichererbsen. Obwohl die eine lange Reise hinter sich haben, Indien oder Australien sind die klassischen Anbaugebiete, trotzdem sind die mit etwa 2,8 Kilogramm CO2 pro Kilo Hülsenfrucht völlig okay.
Hülsenfrüchte haben generell jetzt nicht so einen hohen Fußabdruck wie Fleisch, liefern zugleich unter Ernährungsgesichtspunkten genau das, was unser Fleisch eben auch liefert und sind ein guter Ersatz dafür.
Gut an diesem Tag? Rindfleisch ist nicht dabei. Das schlägt nämlich mit 16,9 Kilogramm dem Klima fast den Boden aus. Wir haben Schweinefleisch, den Honigbraten.
Pro Person haben wir als Daumenwert, das kommt so ein bisschen drauf an, welches Fleisch das ist, aber ungefähr 200 Gramm pro Person.
Schweinefleisch hat 6,9 Kilogramm CO2 pro Kilogramm. Mit einmal Menü 2 bin ich also, ohne Möhren und Salat, schon jenseits der Kilomarke. Günstiger wäre dann noch der Kürbis mit Hühnchen.
Wir haben ja auch hier in der Region vereinzelten Kürbisanbau.
Gemüse hat nämlich wahnsinnige 0,8 Kilogramm CO2 pro Kilogramm. Und weil im Eintopf wenig Fleisch ist, 50 Gramm, sagt Erik Welter, schlagen auch die 5,2 Kilogramm CO2 pro Hähnchenkilogramm nicht so sehr zu Buche. Aber eigentlich hätten wir gar nicht so viel rumrechnen müssen. Wer wirklich an diesem Montag Klimagericht essen will, der weiß eh, was zu tun ist. Die Tomatencreme.
Ganz egal, ob Dosentomate oder Tomate aus dem Treibhaus.
Ich denke, ich werde die Woche mal nutzen, um auf den Kohlendioxid-Champion Gemüse zu achten. Nur sensationelle 0,8 Kilogramm CO2 pro Kilogramm. Und last but not least, selbst Kramling und der WWF verlangen von niemandem, dass er auf Vollaskese
soll. Also ich persönlich
soll.
Bin kein Vegetarier, ich esse auch Fleisch. Ich versuche mich da nach dieser goldenen WWF-Regel zu halten. Weniger und dafür besseres Fleisch. Weniger bedeutet maximal 300 bis 600 Gramm die Woche und eben dann Biofleisch oder auch mal Wildfleisch.
Der Radiowissen-Reporter Stefan Beuting über klimaneutrales Essen, Kichererbsen-Ragout, halten wir auch nochmal fest. Ist also gar nicht so schlecht. Hülsenfrüchte sind besser als Fleisch, was den CO2-Verbrauch angeht. Finger weg vom Rindfleisch. Kürbis aus der Region ist natürlich auch top.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz an diesem Montagabend, an diesem 30. November. Morgen, 1. Dezember, meteorologischer Winteranfang. Müssen wir uns dick einpacken und heute Abend nicht vergessen, Kfz-Versicherung vielleicht ändern. Ne? Geht heute zuletzt. Courtney Barnett noch bis zu den Nachrichten. Thilo Jahn sagt Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.